Guten Tag zusammen. Entschuldigung. Alles ist eins, außer der Null. Wenn hier jemand also eine Morgenmeditation machen möchte, dann wäre es diese. Das ist einer der berühmten Sätze von Frau Holland. Wir haben eine Bauerland-Stiftung gegründet. Ich glaube, ihr wisst das alle mehr oder weniger. Es ist ja schon seit 2 Jahren die Rede davon. Wir hatten dann vor 6 Monaten etwa endlich das erforderliche Kapital beieinander und konnten dann mit einer langen und liebevoll ausgearbeiteten Satzung zum Amt marschieren und bekamen am 17.12., also vor 2 Wochen, die Stiftungsurkunde überreicht, amtlich datiert mit dem 23.08.2003. Das ist doch ein schönes Datum. Ja, warum eine Stiftung? Wir hielten es doch für wichtig, dass Bau Holland und sein Stil, der nun auch maßgeblich der Gründung und den Stil des Clubs mitgeprägt haben, nicht nur ein Denkmal gesetzt wird, sondern dass sein Tun und Denken für die Ewigkeit, soweit wir das überblicken können, bewahrt wird. Wenn man so in so Stiftungspapiere guckt, steht da tatsächlich drin, Stiftungen gründet man für die Ewigkeit, deswegen muss man einigermaßen aufpassen, was man da reinschreibt. Zum Beispiel gibt es heute noch eine Stiftung zur Alimentierung ausgedienter Schutzpferde. Diese Stiftung kann nicht aufgelöst werden, weil kein Auflösungsparagraf drinsteht. Die gibt es halt noch, die hat sogar viel Geld. Es gibt nur nicht mehr sehr viele Kuschpferde. Ihr seht, wenn man so in Ewigkeitsdimensionen denkt, dann muss man sich richtig überlegen, was man in so eine Satzung reinschreibt. Sonst ist das Ganze halt eine bürokratische Geschichte. Man macht einen öffentlichen Akt. Eine Stiftung ist. Unsere Stiftung ist öffentlich, es gibt auch private Familienstiftungen und sowas, aber diese ist öffentlich und sie untersteht auch der öffentlichen Aufsicht. Deswegen ist so ein bisschen begrenzt, was wir dürfen. Zum Beispiel dürfen wir nicht einfach Geld einsammeln und dem Club schenken. Das ist nach dem deutschen Stiftungsrecht verboten. Es ginge nach dem amerikanischen, da arbeitet man hin darauf, dass das in Deutschland auch irgendwann funktioniert. Nun ja, wir können aber mit Veranstaltungen wie zum Beispiel dem CCC gemeinsame Projekte machen und dann das Equipment stellen und notfalls auch Referenten. Bis jetzt sind wir allerdings noch nicht so begütert. Wir könnten gerade mal ungefähr 1000 Euro im Jahr ausschütten, denn eine Stiftung darf ja nicht ihr Kapital verbrennen, sondern nur die Zinsen, die da rauskommen. Und wir haben jetzt eben gerade die Mindestschwelle der Gründungsfähigkeit überschritten. Das sind 50.000 Euro. So, aber was dann der Vorteil ist, erst dann kann man sich von der Industrie zum Beispiel fördern lassen, erst dann kann man Spendenquittungen ausstellen, weil eben dann erst die Gemeinnützigkeit auch wirklich anerkannt wird. Wir haben natürlich zum Ersten zum Inhalt der Stiftung gehabt, aus Hinterlassenschaft, aus literarischer Hinterlassenschaft zu sammeln und aufzuarbeiten, soweit es geht. Damit sind wir, mit dem Sammeln sind wir schon sehr weit gekommen. Es gibt also eine Sammlung von 3.500 öffentlichen Mails von Bau, die ist auch zugänglich. Es gibt einige Handschriften von ihm, es gibt zahlreiche Filmaufnahmen, also Videotapes. Ich habe einmal angefangen, so einen Videovortrag von 1,5 Stunden, da mir die Bonbons rauszuschreiben. Es waren 2 geschmackvolle Seiten, DIN A4 mit guten Sätzen aus 2 Stunden Rede über Holland. Nun, was wir noch haben, ist kontemporäre Literatur von Bau. Der Club verfügt ja über ein Archiv, das ist die eine Hälfte, aber es kam dann doch noch aus 20 Jahren unglaublich viele seltsame Zeitschriften über grünes Computern, Computer und Umwelt, eben was so in den 70er Jahren da alles hineininterpretiert wurde und was durchaus seine Aktualität noch hat. Unter anderem fand ich beim Aufräumen des Archives ein Stapel von 5 Zeitungen, 5 Mal Taz, die gleichen Ausgaben aufeinander gelegt über den Golfkrieg. Da waren dann noch ein paar Kommentare vom Bau und alles dies passte exakt auf die Situation, die wir jetzt in diesem Jahr erst erlebt haben. Das war schon ziemlich ergreifend. Nun, wir haben einige Projekte gemacht, außerdem, weil wir ja nun versuchen, nicht nur zu sammeln, was Rau geschrieben hat, sondern auch versuchen, sein Werk, soweit es geht, fortzusetzen. In seinem Sinne und in seinem Geiste, das ist natürlich sehr verantwortungsvoll, wir sind nicht Rau, aber wir wissen ja, womit er sich gerne beschäftigt hat oder was seine Anliegen waren. So kleine Projekte, die wir dann eben angefangen haben, war ein Projekt zu E-Government, also E-Government ein bisschen zu beaufsichtigen, was da eigentlich passiert. Ein kleines kommunikationswissenschaftliches Projekt war, Stenografie auf dem PDA zu übertragen. Da kriegen wir ganz seltsamen Applaus von allen Seiten. Es melden sich immer mehr Leute, die so ein Ding haben wollen. Das mit der Berufsberatung, das haben wir so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben auch ein sehr schönes Projekt über Modellrechnungen. Wir haben einen der Experten in Deutschland für Modellrechnungen gewonnen, der will gerne mit uns zusammenarbeiten und auch hier auf dem CCC vielleicht mal einen Vortrag halten über die Rechenmodelle, mit denen in Europa zurzeit die Zukunft der Regionen berechnet wird über 100 Jahre. Das sind so die Themen, wo man einfach versucht, öffentlichen Durchblick zu unterstützen. Ein sehr altes Projekt eigentlich, das existiert schon seit 1985 und Rau hat da gar nicht viel dran mitgeschrieben, war das Konzept des Datengartens. Ein Datenbank-Frontend, wenn man so will, wo viele Leute gemeinsam ihre Datenfelder gestalten können, wo man Nutzerspuren sieht, wo wird denn oft hingegangen und geguckt, wo man an der Farbe der Daten sieht, wie aktuell sie sind. Das Stichwort war Daten welken lassen, also alles, was nicht vernünftig gefragt wird, geht in den Hintergrund. Das war damals noch ein bisschen eine Spielerei, um den Grünen im Bundestag das Computer schmackhaft zu machen. Heute zählen die Konzepte so zu den Fortschrittlisten, was an ergonomischen Frontends unterwegs ist. Nun kam ganz aktuell ein Projekt hinzu, das der heutigen Veranstaltung auch das Thema gibt. Wir haben uns beteiligt an der Entwicklung einer Lesemaschine. Die Lesemaschine ist natürlich ein wunderbarer Hintergrund für den Datengarten. Wir hatten da das Problem natürlich wie alle, dass da ein Haufen Leute Unsinn reinfüttern oder dass wir eben, wie es bei Wikipedia der Fall ist, auch irgendwo hinten den geheimen Zensor im Hintergrund haben müssen oder sagen was netter, eine wirklich verantwortungsvolle Reaktion. Aber man muss eben menschliche Arbeit reinstecken und das geht nur ein bisschen Frage. Deswegen beim Datengarten eben schon das Vorhaben einer automatisierten, einer selbsttätigen redaktionellen Arbeit. Und die Lesemaschine unterstützt das aufs Beste, weil dort ist eben das Vorhaben, alles, was uns an geschriebenen Texten unterkommt, zu bearbeiten und in verschiedenster Art und Weise eben zur Abfrage zur Verfügung zu haben, wovon denn der Datenblatt vielleicht eine wäre. Auf jeden Fall haben wir den Vorteil für diese Arbeit, dass das, was wir da einfügen, schon irgendeinen Anerkennungsstempel hat. Sei es, dass es ein Verlag herausgegeben hat, der uns dann die Erlaubnis gibt, das zu führen in der Lesemaschine, sei es, dass es sich um Daten handelt, die tatsächlich öffentlich sind. Es gibt einige Bestrebungen, die Suchmaschinen der Universitätsbibliotheken zusammenzulegen. Das geht alles so ein wenig in die Richtung. Ja, dieses Projekt wird öfter als gigantisch bis gigantomanisch bezeichnet. Es ist uns aber egal, der Club und sein Umfeld. Insofern zählt sich natürlich auch die Überholerstiftung historisch zum Umfeld des Clubs. Wir sind ja gerade dazu da, sehr weiträumige Projekte so in Angriff zu nehmen. Und im Vergleich zu dem, was da draußen in der zivilen Restwelt vorgeht, haben wir ganz guten Kontakt. Da gibt es so eine Bewegung zur Informationsgesellschaft. Ihr werdet im Rahmen dieses Kongresses noch was dazu hören von Markus, wenn die Veranstaltung nicht gerade parallel läuft. Da gibt es auch sehr viele Leute, die sich überlegen, wie demokratisieren wir denn das Weltwissen. Ja, und da gliedern wir uns eben ein. Und ich kann sagen, der Club sollte sich da mehr einmischen, denn dort wird richtig mit einfachem Wasser gekocht. Da sitzen noch viele Leute rum, die meinen, man könnte die Weltrevolution mit Handys steuern, weil bei einer Überschwemmung diese ganzen Türme ja nicht überschwemmt sind. Ja, da darf man wirklich lachen. So im Zusammenhang, es wird ja auch immer gefordert im Zusammenhang mit E-Government, dass eigentlich die Gemeinde, die Regierung sowas wie ein öffentliches Informationssystem elektronisch vorhalten müsse. Aber dem, was da für Vorstellungen geäußert werden, wieso, das machen wir alles ganz einfach mit Windows, mehr braucht man doch nicht, sind ziemlich hanebüchen. Ja, es wird ganz viel von Infrastruktur geredet, die vergraben ist. Aber gerade die Leute, die das tun, beziehungsweise deren Stiftungen, die sagen uns, ja, es muss aber auch eine zivile, wenn man so will, Begriffsinfrastruktur dahinter geschaffen werden. Also das Wort ontologische Enzyklopädien ist im Moment in dieser Gegend ganz fürchterlich modern. So, und aber eine Geschichte ist natürlich, wir haben jetzt mal in so diesen Bereich angegangen, der urheberrechtsbehafteten Daten, aber es gibt eben auch viele, die frei sind, die rumliegen. Und das gehört natürlich zu unserem Projekt, auch solche Daten zu sammeln. Und nach dem schönen Satz von Mao, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen, ja, auch so ein Satz von vor 20 Jahren. Jetzt wäre es natürlich interessant, wenn man das in die Praxis überführen will. Ach ja, vor einem halben Jahr ging das so als Datenspenden durch die Presse. Und wir bekamen dann natürlich ziemlich viele Fragen, was wollt ihr denn für Daten? Ich schicke euch mal eine Liste der neuesten guten Witze. Da war ich etwas betroffen, weil es ist natürlich auch Information und Literatur. Aber zu dem, was wir sagen wollen, wenn man das schicken kann, wird euch Carsten jetzt sagen, wie man sich aus dem Inneren der Lesemaschine heraus vorstellt, wie dort die Daten eingegeben werden können.
Ja, genau. Also ich habe vor anderthalb Jahren mal angefangen, ein Tool zu schreiben, mit dem man Textanalyse machen kann, im einfachen Sinne. Das basiert damals auf einer objektorientierten Datenbank namens Framerlib, die am MIT von Ken Hayes entwickelt wurde. Der hat dann inzwischen eine eigene Firma draus gemacht, die sich gegen Meta schimpft. Und ja, was ich halt damals gemacht habe, ist diesen Text einfach zu nehmen und ihm sozusagen seine Grundbestandteile aufzulegen, einmal in der Text selbst, dann deren Sätze und deren Wörter. Darüber habe ich dann auch sowas abgebildet wie Kollokationszusammenhänge von Wörtern. Ein bisschen Grammatik hat dabei auch noch eine Rolle gespielt, dass ich da eine kleine Datenbank, die sozusagen mir sagen konnte, was da grammatisch hinter den Wörtern steckt, ob es jetzt Substantive oder so weiter sind. Mit diesem grammatischen und teilweise auch mit statistischen Ansatz habe ich da schon interessante Ergebnisse erzielen können. Das hat sich dann immer weiter fortentwickelt, dass wir jetzt so weit sind, dass wir das Ganze jetzt nochmal neu konzeptionieren und ein neues Typensystem bauen, mit dem wir dann alle möglichen Informationen abbilden können, also nicht nur Texte, sondern auch einfache Informationen wie E-Mails, die man an uns schicken kann, irgendwelche Geodateninformationen oder GPG-Keypings oder sowas. Das Ganze hat am Anfang erst angefangen unter dem Namen Chaos Informationssystem. Die Wahrheit-Stiftung kam dann auf mich zu und meinte, hey, das ist genau das, was ich sozusagen Bau damals gedacht hatte. Und jetzt fällt das sozusagen auch in den Bereich Lesemaschinen mit rein. Wo man die Daten jetzt, also wenn ihr Daten spenden wollt, dann könnt ihr das, was wir primär an Daten brauchen, ist in reiner Textform am besten, ganze Sätze, einfache Texte, die von egal welchem Thema handeln, in deutscher und englischer Sprache. Und das könnt ihr dann, wenn das Netz sozusagen wieder funktioniert, auf den FTP des Kongresses packen. Oder ich gebe am Ende dieser Veranstaltung auch nochmal bekannt, wo genau, weil ich weiß jetzt auch noch nicht genau, wo das jetzt abzulegen ist, weil das Netz halt noch nicht richtig steht.
Ich darf dazu kurz einwerfen, die Number Crunchers, die es überhaupt erst möglich machen, die wurden dem Projekt erst vor 3 Wochen uns zur Verfügung gestellt. Da gibt es jetzt so richtig dicke Dinger und wir sind ganz glücklich, aber es ist halt noch nicht alles konfiguriert.
Ja, genau. Und das ist dann beschäftigt auch leider gerade noch am Netz. Also diese Formate, in denen sich das bewegt, ist, ihr könnt das also wie entweder Plaintext oder XML oder was euch auch, also am schlimmsten sind halt so binäre Sachen, also da eigentlich. Aber alle Dokumentformate, die sich bearbeiten lassen, sind sozusagen zugelassen. Ich bitte um Spenden. Ja.
Gibt es dazu akut, ad hoc irgendwelche Fragen? Nein. Dann will ich mal kurz weitergeben an Ursel. Sie kümmert sich in Kassel so um einen anderen Bereich, nämlich die Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Technologiemuseum oder mit verschiedensten Veranstaltungen, die die Geschichte Bauerland als Person zum Beispiel zum Gegenstand von Doktorarbeiten oder Ähnlichem machen.
Ja, wir haben ja nicht nur Dinge über Bau und von Bau, wir haben sozusagen den gesamten Nachlass von Bau geerbt. Die Stiftung hat geerbt und arbeitet damit weiter. Und die ganzen Sachen liegen teilweise hier beim CCC in Berlin, alle CCC-relevanten Daten, was er dort gemacht hat, ist hier in Berlin, aber sein Privatleben in Anführungsstrichen liegt bei mir in Burgshagen noch und harrt eigentlich genauso wie die anderen Dinge der Aufarbeitung, und zwar der qualifizierten Aufarbeitung. Das Ganze ist auch bei uns in der Satzung eben verankert und im öffentlichen Interesse, und zwar im Bereich Kultur ist das angesiedelt, und deswegen sind wir auch in diesem Bereich eben gemeinnützig. Die Gemeinnützigkeit, das ist immer so eine kleine trickreiche Sache, das muss immer im öffentlichen Interesse liegen, und die Aufarbeitung des Nachlasses von Bau Holland ist, weil es kulturelle Güter sind, damit gemeinnützig. Ich habe Kontakt aufgenommen zum Museum für Technikgeschichte und Astronomie in Kassel. Ihr wisst sicher nicht alle, dass Wau in Kassel geboren ist und eigentlich seinen längsten Zeitabschnitt seines Lebens auch in Kassel verbracht hat, nämlich bis zum 12. Lebensjahr. Insofern waren die auch unheimlich interessiert dran. Der Museumsdirektor sagte, ja, das ist ja ganz klasse, dass ihr da was habt und so. Und da ist also mindestens eine Doktorarbeit mal drin, dass man in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel und dem Museum für Astronomie und Technikgeschichte in Kassel den diesen Nachlass und das Leben von Bau aufbereiten kann. Richtig wissenschaftlich wird irgendwann eine Doktorarbeit daraus geschehen. Es ist in der Planung, nicht nur in der Planung, sondern eben auch als Projekt in Vorbereitung. Das wird im nächsten Jahr auch losgehen, dass man so die Vorgespräche damit führt. Und damit werden wir auch schon dort von wirklich interessanten Leuten auch akzeptiert als Stiftung. Also in dem Moment, in dem diese Stiftungsurkunde zugeteilt war und so, waren wir plötzlich ganz respektable Leute und wurden angesprochen und so, ob wir nicht zusammenarbeiten wollten und so. Und das finde ich einfach große Klasse. Und ja, dann gehen wir zum nächsten Projekt weiter.
Also was wir neulich noch angetragen bekamen, war von 2 Universitätsinstituten für Zeitgeschichte eben auch das Problem in solchen Projekten ist nur immer, dass es halt natürlich heißt, ja, wir schicken euch mal einen kleinen Lastwagen, ihr gebt uns das ganze Material und dann fangen wir an. Und das geht natürlich nicht. Ja, wir können nicht einfach das Originalmaterial in die Welt rausschieben. Also geht das Ganze erstmal los mit riesen Umständen, man muss das alles fotokopieren. kommt dann das Arbeitsamt und sagt, ja, du kriegst von uns 1, 2, 3 ABM-Stellen, so hießen die früher, heute, jetzt titulieren die es ein bisschen anders. Aber das wird jetzt viel Arbeit werden, weil wir konnten uns bisher nicht rühren. Man muss wirklich Stiftung sein, bevor man überhaupt nur fragen darf. Man hat uns das aber angeboten, dass wir zu 10% eines üblichen Gehaltes, wenn wir die aufbringen, eben tatsächlich auch hauptamtliche Archivare bekommen. Nun ja, wir werden sehen, wie wir damit umgehen, denn ich habe natürlich in ein paar Anlässen versucht, die Mails von Frau so standardgemäß zu verschlagworten. Das geht nicht. Das würde ein anderer Mensch mit einem anderen, mehr technischen Aspekt als ich beispielsweise, der würde das völlig anders machen. Deswegen haben wir gesagt, letztlich ist das alles nur vernünftig, wenn wir auch diese Unterlagen durch eine Lesemaschine schieben. Ja, insofern warten wir also auch intern sehnsüchtig auf die weitere Entwicklung dieses wunderbaren Programms, weil wir es alleine brauchen, um Baus Erzeugnisse und die ganze Peripherie zu bearbeiten. Peripherie meint 3.500 Links von Bau. Viele hängen in der Luft, wenn man nicht weiß, was stand davor und was stand dahinter. Es war also alleine für einen Menschen 4 Monate heftige Arbeit, das alles aus den Weiten des Netzes zusammenzustellen. Das hat uns nebenher auch gezeigt, wie gut eigentlich so die weltweite Archivierung ist. Ja, das stand alles, war alles in der Rubrik News da irgendwo unterwegs. Und eigentlich sollte man dann noch auf den Knopf drücken müssen, gib mir alles, was Frau Holland hier geschrieben hat. Ja, wie viel Deckel? Die Realität war, 4 Monate Knöpfe drücken, bis wir so 80%, würden wir mal schätzen, beieinander hatten. Wir suchen übrigens noch ein paar Technik-Historiker, die uns helfen, 4,25 Zoll Floppies irgendwie zum Leben zu erwecken. Und auch so normale kleine Disketten gibt es auch, 150 Stück. Und auf vielen steht eben irgendwelche Öl drauf, wo es heißt, so, da hat der Atari gesponnen, aber vielleicht hat er auch nicht gesponnen. Außer die Kryptologen sind da auch ein bisschen aufgerufen. Wir haben vorne einen Stand neben dem Infotresen. Das erkennt die von Leuten an Baus Konterfei. Wir werden das noch mal ein bisschen besser markieren. Also wer da Vorstellungen und Ideen hat oder mithelfen will, ist uns dazu herzlich willkommen zu dieser Arbeit. Ja, nachdem wir am Anfang ja nun überhaupt nichts von Bau ausgeben wollten, ach so, es war ja noch eine Geschichte, deswegen geht es auch etwas langsam. Viele Sachen sind, wie man so schön sagt, clandestin. Bau ist zwar verstorben, aber viele Menschen, die mit ihm irgendwas gemacht haben, sind natürlich irgendwo namentlich erwähnt. Und wir haben uns doch überlegt, dass es klug ist, dass wir uns diese ganzen Sachen mal durchgucken, bevor wir einfach die stapelweise rausschieben, denn vielleicht gibt es doch den einen oder anderen, der da betroffen ist, ohne es sein zu wollen. Und obwohl diese Daten öffentlich sind, darf man das nicht einfach so zusammenpacken und rausgeben. Da gibt es eine komische Rechtsprechung. Wenn man viele Daten über einen Menschen sammelt, sodass es irgendeinem Dritten leicht möglich ist, dann diese Person gläsern zu machen, ist das auch schon ein Tatbestand, der heute nicht mehr erlaubt ist. Ja, also der Datenschutz greift da ziemlich weit. Und Herr Traus ist hier schon im Haus sozusagen. Das ist nämlich die Frage, wie weit kann man jetzt Ausnahmeregelungen erwirken und wie weit trifft das eben auf Verstorbenen ihre Peripherie überhaupt noch zu. Ja, ein Projekt, auf das wir uns sehr freuen, ein öffentliches, ist ein Projekt mit der Nixdorf-Stiftung, mit dem Nixdorf-Museum. Die wollen eine Veranstaltungsreihe, also erstmal eine Ausstellung machen zu Bau-Holland und dann auch eine Veranstaltungsreihe. Und dazu erzählt jetzt Martina mehr.
Ja, hallo, ich mache die Öffentlichkeitsarbeit und bin verantwortlich für das Ausstellungsprojekt im Nixdorf-Museum. Aufgrund der Spontanität habe ich hier einfach nur ein paar Zettel zur Übersicht über die Ausstellung mal ausgedruckt. Wer möchte, vielleicht hier vorne das so mal das verteilt, wen es interessiert. Also eins brauche ich noch nicht. Also erstmal vorneweg, dass die Ausstellung im Nixdorf-Museum natürlich die Philosophie von Bau fortführen soll, sein Lebenswerk und seine Visionen präsentieren, aber auch halt die Arbeit der Stiftungen vorzustellen. Und eine Ausstellung ist halt ein sehr, sehr gutes Instrument zur Selbstdarstellung auch für unsere Stiftung. Und es gibt halt ein sehr großes Konglomerat von verschiedenen Medien und Sachen, die wir mit der Ausstellung zusammen verknüpfen. Es ist sozusagen eine Mutterveranstaltung, wo wir im Prinzip alles präsentieren werden, was wir so uns zusammen ausgedacht haben. Ich fange mal damit an, dass wir mit dem Nixdorf-Museum gesprochen haben, mit der Nixdorf-Stiftung. Das ist das größte Computermuseum der Welt, behauptet es jedenfalls, und steht in Paderborn. Die haben gerade eine sehr große Umbauarbeiten vorgenommen. Und es gibt auch einen großen Bereich, der noch umgebaut werden soll. Und das ist eben auch dieser Hackerbereich, den gibt es schon. Es gibt einen kleinen Bereich über Hacker und da ist der Projektleitung ziemlich klar, dass es sehr oldschool ist und dass da alte Maschinen da Vitrinen stehen, dass es keine moderne Art ist, die Philosophie vom Hacken oder von den Hackern darzustellen oder auch die politischen Hintergründe. Insofern sind wir zusammengekommen, erstmal natürlich für Bau ein Zimmer dort auszubauen. Es soll also wirklich keine toten Gegenstände sein, sondern es soll leben. Es ist wie ein Arbeitszimmer, also wie wenn ein Bau gerade mal rausgegangen wäre, soll also wirklich dort ein so ein Arbeitszimmer dargestellt werden mit seinen Sachen, mit Schriftsätzen, Ordner von ihm, Bücherzeitschriften, sein alter Computer, Videofilme über Hacken, alte Tagsausgaben. Und unsere Intention war auch, dass man da reingehen kann in das Arbeitszimmer, man setzt sich hin, man blättert, man guckt alles an, man schiebt die Filme rein, man macht den Kühlschrank auf und kann sich ein chinesisches Bier rausnehmen, obwohl da muss man noch ein bisschen verhandeln mit denen, ob das geht. Aber es wird auf jeden Fall sehr lebendig wirken und sehr, so ein Lebensgefühl und was Lebendiges eben haben und Leute dazu bringen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich auch mit Bau auseinanderzusetzen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist ein multimedialer Teil. Das sollen virtuelle Datenwerke sein, also eine 3D-Installation im Raum, eine überholische Darstellung von Informationen von Datenräumen. Frag mich jetzt bitte nicht genau, wie das funktioniert, aber es hängt mit der Lesemaschine zusammen. Und es soll wirklich Bäume in Datenwerken im Raum sein, in 3D. Wobei wir jetzt dann fast noch auf 5D gehen, weil wir im Hintergrund so ein Peer-to-Peer-Projekt haben, das ist ein Java Runtime Environment. Minitasking heißt die Gruppe aus Berlin und die würden dann nochmal eine andere Dimension reinbringen. Also es hört sich jetzt toll an und wir hoffen, dass wir das Geld zusammenkriegen. Und es soll halt auch ein bisschen so einen schönen Effekt geben und die Visualisierung von dem, was auch die Lesemaschine ist, aber so eine ganz kleine Geschichte sein. Und der dritte Teil ist das Trojanische Pferd für die Nixdorf-Stiftung oder für uns. Wir wollten ein bisschen Kritik und politische Statements auch reinbringen in die Ausstellung. Und da haben wir uns Workshops und Lesungen und Vorträge ausgedacht zum Thema Information Society. Das klingt sehr toll, die Stiftung ist begeistert und finanziert es auch. Es soll aber dann wirklich auch nicht nur prominente Keyspeaker aus Politik und Wirtschaft und öffentlichem Leben zu dem Thema sich selbst darstellen, sondern es soll eine kritische Auseinandersetzung mit der Desinformationsgesellschaft stattfinden im Sinne von Bau. Und das ist unser dritter Punkt. Wo wir dann auch eventuell auf Lese- und Vortragstour gehen werden, mit wem wir dann nochmal aktuell auch ein Statement rüberbringen möchten. Und das ist insgesamt ein sehr großes Projekt und wir hoffen es aber mit Hilfe von Geldern und Zustiftern, wer möchte, kann sich hier auch eine Zustiftungserklärung abholen. Wir hoffen, dass wir das bis zum Herbst durchziehen und dass wir dann zum nächsten Kongress hier schon die ersten Bilder und vielleicht auch einen Ausstellungskatalog präsentieren.
Gibt es irgendwelche Fragen oder Einwände soweit? Ist mal nicht gut. Ihr hört, es ist immer ganz furchtbar viel von Geld und über Tod die Rede, aber irgendwo braucht es das ja immer. Und wir versuchen also das sinnvoll zusammenzuführen. Das kann man eigentlich ruhig sagen. Also das ist ja immer so ein kleiner Weg auf so einem schmalen Pfad. Das Nixdorf-Museum, die wollen zwar gerne den Bau Holland als historische Figur Und am liebsten hätten sie auch seine letzte Latzhose und den Phasenprüfer. Aber kritisch könnte man sagen, schon zu seinen Lebzeiten sagte Wau, wir haben da mein erstes Telefon im Museum stehen. Aber was der Sex an dem Telefon ist, da steht nicht dran. Das war nämlich der letzte Gabelwähler, ja, mit dem man mit Druck auf die Gabel dann die Gebühren und sonst noch was umgehen konnte. Und das steht da eben nicht dran. Da steht nur Telefon von Bauerland. Gut, wollen Sie also auf der einen Seite immer so Elis und unordentliche Hacker, die da rumrennen und irgendwas tun, das wird Ihnen gleich wieder so ein bisschen suspekt. Und deswegen haben wir zum Beispiel von der Alcatel-Stiftung schon die freundliche Zusage bekommen, dass sie uns einfach Experten rüberschicken und wenn uns die, die auch keineswegs brav sind, also wir haben hier so ein bisschen Literatur von so Leuten, die im Rahmen dieser Stiftung zum Beispiel öffentliche Infrastrukturvorhaben kritisieren und das liest sich teilweise als kennen das aus den Herzen der Hacker gekrabbelt, ja, weil die natürlich auch intern so ihre kritischen Stimmen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil in der Regierung eben nicht nur blöde Leute sitzen, sondern auch mal gute. So, das kriegen wir denn und wir bauen halt gerade so ein bisschen die ja, unser Image auf, dass eben so Veranstaltungen wie die Alcatel-Stiftung, das Weiße Eisen, mit Hackern zu kooperieren, wie das denn dann in den Vorstandsetagen auf einmal gleich wieder polemisch heißt, dass wir da so die Widerstände etwas aufweichen. Dafür muss ich auch hin und wieder eine Krawatte anziehen. Ja, das ist auch sehr schwierig. Ich kam neulich abends in den Club so in den Kampfanzug, weil ich da gerade aus irgendeiner Veranstaltung kam mit grauem Anzug und der einzige Joke war, dass das Hemd und die Krawatte das gleiche Muster hatten, dass eben man sieht, ob ich nun wirklich eine trage. Aber sie haben mich trotzdem so leicht als so eine Art Verräter da schon gestempelt, ja, dass ich mich also so weit kompromittieren lasse, diesen Wendel da zu tragen. Na gut, muss eben sein. Weil wenn man irgendwelche irgendwo beruflich mit ein paar Hackern aufkreuze, dann fragen die mich nachher immer, hör mal, wir haben die Ahnung. Du hast von diesen technischen Sachen ja nun wenig Ahnung, aber du wirst immer gefragt, wenn irgendwas verbindlich ist und so, dann sage ich immer, ja, ich habe einen Schlips an. Und das ist ein wichtiger Automat bei den Leuten, sie laufen auf den zu, der die Krawatte trägt und das ist für sie das Liebe, dass der nun Wahres spricht. Ich nehme es halt so auf mich. Ja. Das ist also der Grad, auf dem wir dann überwandern. Merke ich immer mehr, dass doch in so auf so einigen Veranstaltungen, gerade hier in Berlin, so halb öffentlichen Bildungsveranstaltungen von Stiftungen zur Informationsgesellschaft oder sowas, das Hacker da sehr anerkannt sind. Also das Image des Clubs ist wirklich sehr gut. Wir versuchen da eben so ein kleines bisschen mehr Brücken zu schlagen zwischen intelligenten Hackern und der Welt da draußen. Ich muss das so sagen, weil natürlich wird immer erst Herr Müller mal ungefragt, aber das ist ja nur, weil sich die Leute nicht so viele Namen merken können und weil sie auch nicht immer so gerne Kraus Computer Club sagen, dann sagen sie halt Herr Müller mal um. Willkommen sind aber wirklich alle Hacker, die eben ein bisschen mehr Grütze haben als der klebende Standard. Gut, wir würden uns wünschen, ja, oder besser gesagt, da draußen würde man sich eigentlich wünschen, wenn sich der Club mehr in so Fragen wie Informationsgesellschaft, was ist das, was soll's, unter was für einem Label segelt das und warum, beschäftigen würden. Also es waren gerade zwei clubaffine Leute in Genf, zum Beispiel, da betreue ich auch noch, und haben sich um diesen Weltgipfel da gekümmert, obwohl das eigentlich wirklich ziemlich heiße Themen sind. Ja, das wäre also so zwischen Stiftung und Club noch ein Wunsch, ja, dass wir auch so gesellschaftspolitisches Sendungsbewusstsein, wie Wau es ja wirklich hatte, dass wir das ein kleines bisschen mehr vom Club nach da draußen transferieren. Der Club ist teilweise in der Enquete-Kommission, aber auch da könnte der Club dringend mehr Kapazitäten brauchen, die kluge Sachen mit der Regierung erzählen, eben zu ihren Anfragen. Ihr wisst, dass kaum ein Gesetz rausgeht, zu dem der Club nicht vorher befragt wurde. aber da passiert intern zu wenig und wir probieren jetzt halt als Stiftung da so ein bisschen die Brücke zu schlagen, auch wenn der Club das mit seinen internen Strukturen nicht schafft und jemand Lust hat, irgendwelche gesellschaftspolitischen Expertisen aufzugreifen oder daran mitzuarbeiten, dann kann er das gerne über die Stiftung tun. Ja.
Es nennt sich, dass wir antragsberechtigt sind. Also man, jeder, der das Gefühl hat, ein Projekt zu haben, das in die Satzungsgründe der Bauland-Stiftung reingehört und reinpasst, kann sozusagen einen Projektantrag bei uns stellen und wir können zwar nicht viel mit Geld unterstützen, aber doch mit Öffentlichkeitsarbeit und mit Hilfen, wie man irgendwie Leute andere Leute kennenlernt, die uns unterstützen können.
Ja, vielleicht nochmal der deutliche Aufruf, wir sind also jetzt spendenquittungsausstellberechtigt. Wenn ihr irgendwelche spendenwütigen Geschäftsleute kennt oder gar selber spenden wollt, ist das herzlich willkommen. Es gibt zwei Methoden. Größere Beträge kann man als Zustiftung geben, die werden dann bei uns dem Kapital zugeschlagen und tragen Zinsen. Man kann aber auch sagen, vor allem bei kleineren Beträgen, dies ist eine Spende sozusagen fürs Alltagsgeschäft, womit wir den Briefmarken kaufen. Das müssen wir nicht dem Kapital zurechnen, sondern können das eben in kurzfristigen Projekten verbraten. Wie gesagt, im Moment ist das noch sehr wenig, aber viel wichtiger als unsere zinstreibende Aktivität finden wir eben, dass wir die Kooperation mit anderen Stiftungen eingehen und das können wir jetzt schon aus voller Kraft tun. Ja, alleine von den Kapitalerträgen wären wir noch lange nicht arbeitsfähig oder jetzt jedenfalls gar nicht. Aber diese andere Möglichkeit, eben Verbundprojekte zu machen, das ist das, womit wir aktiv werden können.
Ja, die Zusammenhangstiftungen haben also den Vorteil, dass einmal durch die Spendenquittungen sehr günstig absetzungsfähig sind, wenn wir gemeinnützig sind. Das heißt, wir können sie bei einer Steuererklärung voll einreichen. Und kriegt da ähnlich wie für Parteien und so Geld, braucht ihr keine Steuern dafür zu bezahlen. Und zum anderen müssen wir als Stiftung nicht einmal Umsatzsteuer bezahlen, solange es Stiftungszwecken entspricht. Das ist eben auch sehr günstig. Das heißt, wenn über uns Vorträge und so was bei anderen Großveranstaltungen wie dieser hier gemacht wird, wo man unter Umständen Referentengelder etc. Bezahlt werden müssten, dann ist es manchmal ganz günstig, wenn die Bauland-Stiftung als Veranstalter auftritt, weil da keine Umsatzsteuer anfällt.
Heiliger Bürokratius. Tut uns leid, dass wir immer mit so viel Zeug mit diesem komischen Kram kommen müssen, aber es hat eben, wie es immer so schön heißt, Chancen und Risiken, so eine Stiftung zu sein. Die Chancen sind, man kann eine Menge machen, die Risiken sind, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man es auch wirklich am Ende genehmigt bekommt. Ein Club, der hier die Gemeinnützigkeit hat, also einer der selbstständigen Chaos Computer Clubs, die sagt uns neulich, ja, wir sind kurz davor, mit dem Finanzamt zu ringen, die sind zwar gemeinnützig, wir haben aber im Moment diese und jene Projekte und wenn die das mal genau untersuchen, dann könnte es sein, dass sie uns die Gemeinnützigkeit aberkennen. Wir werden jetzt sofort Projekte machen, die wieder dieser Gemeinnützigkeitsordnung entsprechen. Über sowas sind wir auch schon mal gestolpert, wer unsere Projektliste anguckt. Wir hatten mal die wunderschöne Überlegung, eine Computerschule für kriegsversehrte Kinder zu machen. Das dürfen wir jetzt auf einmal nicht mehr aus bürokratischen Gründen, weil in unserer Satzung nicht steht, dass wir karitative Zwecke verfolgen, also mildtätige Zwecke. Dafür kann man nämlich noch mehr absetzen und wenn wir das denn täten, dann könnte es sein, dass das denn nicht gültig wäre. Ja, auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht wissenschaftliche Projekte fördern. Das ist also alles mehr oder weniger Kultur, kann man aber sehr weit fassen, weil Schulbildung und Wissen, das gehört eben zur Kultur, nicht zur Wissenschaft, weil da gibt es auch wieder eigentlich diese großindustriellen Stiftungen, die bei der Wissenschaft sehr aufpassen, dass sie unter sich bleiben. Die sagen einfach nur, falls eine kleine Stiftung wie ihr, das kann doch gar nicht wissenschaftlich sein im Club. Ja, und was wir eben auch im Laufe des Verfahrens lernen mussten, war, dass die Behörden sagen, ihr könnt keinen Bauchladen machen, ihr könnt keine Stiftung für alles sein. Da haben wir natürlich geschrabbelt und gesagt, Frau Holland war aber Multitalent und war alles und so. Aber da koordinieren wir dann halt mit diesen Behörden Vorschriften und haben uns dem eben beugt an zwei Zipfeln, keine karitative Tätigkeit, aber keine wissenschaftliche. Und gut. Ja, soweit. Ich hoffe, ihr seid mit unserer Arbeit zufrieden. Wer es nicht ist oder wer Anregungen hat, möge es gerne vorbringen. Sonst seid ihr uns willkommen am Infotresen. Von hier aus gesehen ganz entfernt, wenn man davor steht, ganz rechts. Dann rechts haben wir so ein kleines Beruf von der Bauerland-Stiftung, das wir ab jetzt auch besetzt halten und freuen uns auf eure Beiträge.
Und wir haben natürlich eine Homepage, www.bauerland.de, da sind auch immer ziemlich viele Informationen drauf.
www.bauerland.de. Ja, da gibt es auch eine Satzung und gibt es auch die letzte genaue Beschreibung von Datengraben und Lesemaschine. Ja, wir haben noch eine bürokratische Adresse für so Behördengeschichten, das ist bau-holland-stiftung.de.
Das ist aber im Moment auch nur ein Link drauf auf die Holland, aber es ist in Arbeit, aber es ist ein gewisses Zimmer.
Also das ist halt wieder für den öffentlichen Behördenverkehr, ne? Weil wir haben eben gemerkt, dass die Leute uns mehr unter dem vollen Namen suchen als unter Stiftung. Noch was fürs Podium hier? Nein, das war also kein Diskussionsbeitrag, denn danke ich euch herzlich.
Einen Moment, ich habe jetzt doch noch eine SMS von dem Admin bekommen, der gerade oben sitzt an der Kiste und das Coffee wird. Wer was zum Schreiben hat, ihr könnt es uploaden auf die 82.130.2.142/CIS, wie Chaos Informationssystem,
zerstören kann. Bitte nochmal langsam, Carsten.
Okay. Also nochmal, FDP 82.130.2.147.cis/incoming. Wer sich das jetzt mit der Nummer nicht merken konnte, das wird auch gleichzeitig der FDP für den Kongress sein. Also ihr könnt auch anstatt der Nummer einfach FDP.Kongress.cc. Okay, danke.
Dankeschön.